From the conference center at Temple Square.
Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die Sonntagnachmittagsversammlung der 185. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es sprechen Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Präsident Dieter F. Uchtdorf, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, wir heißen Sie willkommen zur letzten Versammlung der 185. Generalkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, und senden heute Nachmittag allen, die überall auf der Welt an dieser Konferenz teilnehmen, frohe Ostergrüße. Präsident Thomas S. Monson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor unter der Leitung von Mac Wilberg und Ryan Murphy mit Bonnie Goodliffe und Linda Margits an der Orgel. Der Chor eröffnet diese Versammlung mit dem Lied »Mein Erlöser lebt«. Das Anfangsgebet spricht dann Elder S. Gifford Nielsen von den 70ern.
Our Heavenly Father, himmlischer Vater, voller Ehrfurcht wenden wir uns an dich zu Beginn der Abschlussversammlung dieser inspirierenden Generalkonferenz. Wir lieben dich. Und an diesem schönen Osternachmittag bringen wir unsere große Ehrfurcht vor unserem Erretter Jesus Christus zum Ausdruck. Wir wissen, dass das Grab leer ist, dass er der lebende Erretter der Welt ist. Wir haben uns hier und überall in der Welt versammelt, um deinen erwählten Aposteln, Propheten zuzuhören. Wir sind inspiriert worden durch ihre Worte. Wir beten für sie, für jeden einzelnen von ihnen und für ihre Familien. Wir wissen, dass große Sicherheit darin liegt, ihrem Rat zu folgen. Wir sind bei dieser Konferenz inspiriert worden. Und nun, da wir die Worte derer vernehmen, die heute Nachmittag zu uns sprechen, beten wir darum, dass sie verspüren, wie deine liebenden Arme um sie geschlungen sind und dass der Heilige Geist uns Zeugnis geben möge davon, wie wir uns besser vorbereiten können, deine erwählten Söhne und Töchter zu sein. Wir bringen dir unsere Liebe zum Ausdruck im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Der Chor erfreut uns nun mit dem Lied »Er sandte seinen Sohn«. Nach dem Lied hören wir von Elder Robert D. Hales vom Kollegium der 12 Apostel. Ihm folgen Elder Kevin W. Pearson und Elder Raphael E. Pino von den 70ern. Elder Pino wird seine Ansprache in seiner Muttersprache halten, Spanisch.
This is Easter Sunday.
Heute ist Ostersonntag, ein Tag der Danksagung und der Erinnerung, an dem wir des Sühnopfers unseres Erlösers Jesus Christus und seiner Auferstehung gedenken, die der gesamten Menschheit zugutekommen. Wir verehren ihn und sind dankbar dafür, dass wir uns frei versammeln, frei reden und unsere Religionsfreiheit und unser gottgegebenes Recht auf Entscheidungsfreiheit ausüben können. Wir leben in den letzten Tagen, einer Zeit, über die Propheten vorausgesagt haben, dass viele nicht wissen werden, wer wir sind und woran wir glauben. Einige sind verleumderisch und roh. Andere nennen das Böse gut und das Gute böse und machen die Finsternis zum Licht und das Licht zur Finsternis. Unsere Mitmenschen treffen Entscheidungen, wie sie auf das, woran wir glauben, reagieren. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass die sittliche Entscheidungsfreiheit im Plan Gottes für alle seine Kinder eine wesentliche Rolle spielt. Dieser ewige Plan, der uns im vorirdischen Rat im Himmel vorgelegt wurde, sah die Gabe der freien Entscheidung vor. In diesem großen Rat hat Luzifer, auch der Satan genannt, seine Entscheidungsfreiheit dazu genutzt, den Plan Gottes anzufechten. Gott sprach: Weil der Satan sich gegen mich auflehnte und danach trachtete, die Selbstständigkeit des Menschen zu vernichten, die ich, der Herr, Gott, ihm gegeben hatte, ließ ich ihn hinabwerfen. Und auch den dritten Teil der Scharen des Himmels, fuhr er fort, wendete er wegen ihrer Entscheidungsfreiheit von mir ab. Diejenigen Geistkinder des Vaters im Himmel, die seinen Plan verwarfen und Luzifer folgten, verwirkten infolgedessen ihre göttliche Bestimmung. Jesus Christus nutzte seine Entscheidungsfreiheit, als er sagte: Hier bin ich, sende mich, dein Wille geschehe und die Herrlichkeit sei dein immer da. Jesus, der seine Entscheidungsfreiheit dazu genutzt hatte, den Plan des Vaters im Himmel zu unterstützen, wurde vom Vater zu unserem Heiland bestimmt und ernannt, vorherordiniert, das Sühnopfer für alle Menschen zu vollbringen. Wenn auch wir unsere Entscheidungsfreiheit dazu nutzen, die Gebote zu halten, versetzt uns das in ähnlicher Weise in die Lage zu begreifen, wer wir sind und alle Segnungen zu empfangen, die der Vater im Himmel bereithält, darunter einen Körper, Fortschritt, Freude, eine Familie und ewiges Leben. Um die Gebote halten zu können, müssen wir die offizielle Lehre der Kirche kennen, damit wir nicht durch die ständig wechselnden Launen Einzelner von der Führung durch Christus abgebracht werden können. Die Segnungen, derer wir uns jetzt erfreuen, sind darauf zurückzuführen, dass wir uns vor diesem Leben entschieden haben, dem Erretter zu folgen. Jeder, der mir zuhört oder diese Worte liest, soll wissen, wer sie auch sind oder wie ihre Vergangenheit auch aussehen mag. Denken Sie daran, dass es nicht zu spät ist, die gleiche Entscheidung erneut zu treffen und dem Herrn zu folgen. Durch unseren Glauben an Jesus Christus und sein Sühnopfer, indem wir von unseren Sünden umkehren und uns taufen lassen, können wir die überirdische Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Sie gibt uns Wissen und Erkenntnis, Führung und die Kraft zu lernen und uns ein Zeugnis zu erarbeiten, Macht, Reinigung, durch die wir Sünde überwinden, sowie Trost und die Ermutigung, in Drangsal treu zu bleiben. Diese unvergleichlichen Segnungen des Geistes erweitern unsere Freiheit und Macht, das Rechte zu tun. Denn wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit. Wenn wir in diesen letzten Tagen den Weg der geistigen Freiheit beschreiten, müssen wir begreifen, dass wir Religionsfreiheit haben müssen, um unsere Entscheidungsfreiheit gläubig nutzen zu können. Wir wissen bereits, dass der Satan uns diese Freiheit verweigern möchte. Er hat versucht, die sittliche Entscheidungsfreiheit im Himmel zu vernichten. Auf der Erde untergräbt er nun erbittert die Religionsfreiheit, stellt sich ihr entgegen und stiftet Verwirrung, damit keiner weiß, worum es eigentlich geht und warum sie für unser geistiges Leben und unsere Errettung unabdingbar ist. Die Religionsfreiheit hat vier Eckpfeiler, auf die wir als Heilige der letzten Tage bauen und die wir schützen müssen. Der erste ist die Glaubensfreiheit. Niemand darf weder von Einzelnen noch von einem Staat aufgrund dessen, was er in Bezug auf Gott glaubt, kritisiert, verfolgt oder angegriffen werden. Das ist eine ganz persönliche und sehr wichtige Sache. In einer Erklärung in der Anfangszeit der Kirche wurden unsere Ansichten zur Religionsfreiheit so ausgedrückt: Keine Regierung kann friedlich bestehen, ohne dass solche Gesetze erlassen und unverletzlich gehalten werden, die jedem Einzelnen die freie Ausübung des Gewissens gewährleisten. Staatliche Behörden sollen das Verbrechen unterbinden, aber niemals das Gewissen überwachen oder die Freiheit der Seele unterdrücken. Diese grundlegende Glaubensfreiheit wurde später von den Vereinten Nationen in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und in anderen Menschenrechtsdokumenten auf nationaler und internationaler Ebene bestätigt. Der zweite Eckpfeiler der Religionsfreiheit ist die Freiheit, anderen von seinem Glauben zu erzählen. Der Herr gebietet uns: Ihr sollt das Evangelium eure Söhne lehren, wenn ihr zu Hause sitzt. Auch sprach er zu seinen Jüngern: Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Als Eltern, Vollzeitmissionare und als Mitglieder, die wir auch Missionare sein sollen, bauen wir auf die Religionsfreiheit, wenn wir unserer eigenen Familie und der ganzen Welt die Lehre des Herrn aufzeigen. Der dritte Eckpfeiler der Religionsfreiheit ist die Freiheit, eine Glaubensgemeinschaft zu gründen und gemeinsam mit anderen friedlich Gott zu verehren. Im 11. Glaubensartikel heißt es: Wir beanspruchen das Recht, den allmächtigen Gott zu verehren, wie es uns das Gewissen gebietet, und gestehen allen Menschen das gleiche Recht zu, mögen sie verehren, wie oder wo oder was sie wollen. Dieses Prinzip spiegelt sich auch in internationalen Menschenrechtsdokumenten und in den Verfassungen vieler Länder wider. Der vierte Eckpfeiler der Religionsfreiheit ist die Freiheit, den eigenen Glauben zu leben. Dass man den Glauben nicht nur zu Hause oder im Gotteshaus, sondern auch in der Öffentlichkeit frei ausüben darf. Der Herr gebietet uns nicht nur, in unserer Kammer zu beten, sondern auch hinauszugehen und unser Licht vor den Menschen leuchten zu lassen, damit sie unsere guten Werke sehen und unseren Vater im Himmel preisen. Manche nehmen Anstoß, wenn wir uns öffentlich zu unserer Religion bekennen. Die gleichen Menschen jedoch, die darauf beharren, dass ihre Ansichten und ihr Handeln von der Gesellschaft toleriert werden, sind oftmals kaum dazu bereit, einem Gläubigen, der dem, was er denkt oder tut, ebenso akzeptiert werden möchte, dieselbe Toleranz zuzugestehen. Der allgemeine Mangel an Respekt vor religiösen Ansichten geht schnell in politische und soziale Intoleranz gegenüber religiösen Menschen oder Institutionen über. Da wir erhöhtem Druck ausgesetzt sind, uns weltlichen Maßstäben zu beugen, unsere religiösen Freiheiten aufzugeben und unsere Entscheidungsfreiheit zu kompromittieren, lohnt sich ein Blick ins Buch Mormon, wo wir etwas über unsere Verantwortung lernen können. Im Buch Alma lesen wir von Amlissi, einem sehr arglistigen und schlechten Menschen, der sich als König über das Volk setzen lassen und sie ihrer Rechte und der Freiheiten berauben wollte, was für das Volk der Kirche beunruhigend war. König Mosia hatte die Menschen aufgefordert, ihre Stimme für das zu erheben, was nach ihrer Auffassung recht war. Daher versammelte sich das Volk überall im ganzen Land, jeder Mann gemäß seiner Gesinnung, sei er für oder gegen Amlissi, in getrennten Gruppen. Und sie hatten viele Auseinandersetzungen miteinander. In diesen Debatten konnten die Mitglieder der Kirche und andere zusammenkommen, Einigkeit empfinden und sich vom Heiligen Geist beeinflussen lassen. Und es begab sich, die Stimme des Volkes richtete sich gegen Amlissi, sodass er nicht zum König gemacht wurde. Als Jünger Christi ist es unsere Aufgabe, mit Gläubigen zusammenzuarbeiten, die ähnlich denken wie wir, und unsere Stimme für das Rechte zu erheben. Zwar soll kein Mitglied der Kirche vorgeben oder auch nur andeuten, im Namen der Kirche zu sprechen, doch sind wir alle aufgefordert, in unserer Eigenschaft als Bürger voller Überzeugung und liebevoll Zeugnis zu geben. Jedermann gemäß seiner eigenen Gesinnung. Der Prophet Joseph Smith hat gesagt, im Angesicht des Himmels erkläre ich ohne Scheu, dass ich bereit bin zur Wahrung der Rechte eines Presbyterianers, eines Baptisten oder jedes anderen guten Mannes aus einer anderen Glaubensgemeinschaft, wie auch eines Mormonen zu sterben. Denn das gleiche Prinzip, mit dem die Rechte eines Heiligen der letzten Tage mit Füßen getreten werden, verletzt auch die Rechte eines römisch-katholischen oder jedes anderen Gläubigen, der sich unbeliebt gemacht hat und zu schwach ist, sich selbst zu verteidigen. Die Freiheitsliebe ist es, die meine Seele inspiriert, sagte der Prophet Joseph, bürgerliche und religiöse Freiheit für das ganze Menschengeschlecht. Brüder und Schwestern, wir tragen die Verantwortung, diese heiligen Freiheiten und Rechte für uns selbst und für unsere Nachkommen zu bewahren. Was können wir unternehmen? Erstens, wir können uns informieren. Achten wir in unserem gesellschaftlichen Umfeld darauf, ob sich etwas auf die Religionsfreiheit auswirken könnte. Zweitens, jeder Einzelne kann sich mit anderen zusammenschließen, die die Religionsfreiheit gleichermaßen hochhalten. Wir müssen zur Bewahrung der Religionsfreiheit Schulter an Schulter arbeiten. Drittens, unser Leben muss widerspiegeln, woran wir glauben, in Wort und Tat. Wie wir unsere Religion leben, ist viel wichtiger als das, was wir über unsere Religion sagen mögen. Das zweite Kommen unseres Erlösers rückt näher. Wir dürfen in dieser großartigen Sache nicht zögerlich sein. Denken wir an Hauptmann Moroni, der das Banner der Freiheit hisste, auf dem zu lesen stand, zur Erinnerung an unseren Gott, unsere Religion und Freiheit und unseren Frieden, unsere Frauen und unsere Kinder. Denken wir daran, wie das Volk reagiert hat. Es übte seine Entscheidungsfreiheit aus und lief zusammen, fest entschlossen zu handeln. Meine lieben Brüder und Schwestern, schlendern Sie nicht dahin, laufen Sie. Laufen Sie, um die Segnungen der Entscheidungsfreiheit zu empfangen, indem Sie dem Heiligen Geist folgen und die Freiheiten in Anspruch nehmen, die Gott uns gegeben hat, um seinen Willen zu tun. Ich gebe mein besonderes Zeugnis an diesem Ostertag, dass Jesus Christus seine Entscheidungsfreiheit dazu genutzt hat, den Willen des Vaters im Himmel zu tun. Über unseren Heiland singen wir: Sein teures Blut gab er dahin, sein Leben für die Welt. Und weil er das getan hat, haben wir die unschätzbare Gelegenheit, Freiheit und ewiges Leben zu wählen, und zwar durch die Macht und die Segnungen seines Sühnopfers. Mögen wir uns frei dafür entscheiden, ihm heute und immer dazu folgen. Dafür bete ich in seinem heiligen Namen, ja, im Namen Jesu Christi. Amen.
Kurz bevor Präsident Heber J. Grant verstarb, besuchte ihn eine der Generalautoritäten zu Hause. Bevor diese ihn verließ, betete Präsident Grant: O Gott, segne mich, damit ich mein Zeugnis nicht verliere und bis ans Ende treu bleibe. Nach fast 27 Jahren als Präsident der Kirche war dies sein inbrünstiges Gebet. Sein Beispiel erinnert uns alle eindringlich daran, dass niemand, wie alt er auch sei, gegen den Einfluss des Satans immun ist. Zwei der nützlichsten Werkzeuge des Satans sind Ablenkung und Täuschung. Ausharren bis ans Ende ist kennzeichnend für einen wahren Jünger und unabdingbar dafür, ewiges Leben zu erlangen. Wenn wir vor Prüfungen und Schwierigkeiten stehen, heißt es jedoch oft, dass wir einfach nur durchhalten müssen. Ich möchte ganz deutlich sagen, dass Durchhalten kein Grundsatz des Evangeliums ist. Ausharren bis ans Ende bedeutet, dass man beständig zu Christus kommt und in ihm vollkommen wird. Wenn Ausharren bis ans Ende nun für das ewige Leben unabdingbar ist, warum haben wir dann Mühe damit, treu zu sein? Wir haben Mühe damit, wenn wir zwischen gegensätzlichen Prioritäten feststecken. Nachlässiger Gehorsam und lauwarme Selbstverpflichtung schwächen den Glauben. Ausharren bis ans Ende erfordert völlige Selbstverpflichtung gegenüber dem Erretter und unseren Bündnissen. Lehis Vision vom Baum des Lebens ist ein anschauliches Gleichnis für das Ausharren bis ans Ende. Bitte beschäftigen Sie sich gebeterfüllt mit Lehis Traum und denken Sie darüber nach. Stellen Sie sich anschließend einen Bezug zu sich selbst her. Denken Sie dabei gründlich über 6 wichtige Grundsätze nach, die uns helfen, bis ans Ende auszuharren. Erstens, denken Sie ans Gebet. Wir beginnen damit, dass Lehi allein in einer finsteren und trostlosen Öde befindet. Jeder von uns macht Zeiten der Finsternis und Einsamkeit durch. Denken Sie ans Gebet, auch wenn das Leben finster und trostlos wird. Folgen Sie dem Beispiel von Heber J. Grant. Beten Sie um Kraft, damit Sie bis ans Ende ausharren können. Fragen Sie den himmlischen Vater: Was soll ich noch tun? Zweitens, kommen Sie zu Christus und werden Sie in ihm vollkommen. Im Mittelpunkt von Lehis Traum steht der Baum des Lebens. Alles deutet auf ihn. Der Baum steht für Christus, in dem Gottes Liebe untrüglich offenbar wird. Die Frucht ist das unbegrenzte Sühnopfer Christi und ein starker Beweis für Gottes Liebe. Das ewige Leben mit unseren Lieben ist süßer und begehrenswerter als alles andere. Um diese Gabe erlangen zu können, müssen wir zu Christus kommen und in ihm vollkommen werden. Er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wir können unser Leben mit Erfolgen und guten Taten ausfüllen, wenn wir jedoch keine heiligen Bündnisse eingehen, um Christus nachzufolgen und sie gewissenhaft halten, werden wir am Ende das Ziel vollkommen verfehlt haben. Drittens, streben Sie beständig im Glauben vorwärts. Es gibt einen Weg, der zum Baum des Lebens, zu Christus führt. Er ist gerade, eng, streng und genau. Gottes Gebote sind streng, aber nicht einengend. Sie schützen uns vor geistigen und körperlichen Gefahren und verhindern, dass wir uns verirren. Gehorsam stärkt den Glauben an Christus. Glaube ist ein Grundsatz, der zum Handeln anregt und Macht verleiht. Wenn man konsequent dem Beispiel des Erretters folgt, entwickelt man in geistiger Hinsicht Macht und Leistungsvermögen. Ohne die stärkende und befähigende Macht des Sühnopfers ist es unmöglich, auf dem Weg zu bleiben und auszuharren. Streben Sie mit Beständigkeit in Christus vorwärts. Viertens. Das Buch Mormon ist entscheidend für das geistige Überleben. Der Lebensweg ist eine Herausforderung. Man kann leicht abgelenkt werden, vom Weg abkommen und sich verirren. Drangsal ist ein unvermeidlicher und unverzichtbarer Teil unseres ewigen Fortschritts. Wenn Widrigkeiten kommen, lassen Sie nicht zu, dass etwas, was Sie nicht gänzlich begreifen, alles aus den Fugen bringt, was Sie wissen. Seien Sie geduldig, halten Sie an der Wahrheit fest. Sie werden alles noch richtig einordnen können. Prüfungen sind wie ein dichter Nebel der Finsternis, der uns den Blick trübt und uns das Herz verhärtet. Wenn wir nicht beständig am Wort Gottes festhalten und es leben, werden wir geistig blind statt geistig gesinnt. Forschen Sie im Buch Mormon und in den Worten der lebenden Propheten, und zwar an jedem einzelnen Tag. Das ist entscheidend dafür, dass man geistig überlebt und sich nicht täuschen lässt. Ohne es geht man geistig in die Irre. Fünftens, lassen Sie sich nicht ablenken und täuschen. Beachten heißt, jemandem viel Aufmerksamkeit schenken. Diejenigen zu beachten, die nicht an Christus glauben, wird ihnen nicht dabei helfen, Christus zu finden. Wenn man auf der Suche nach Wissen das Hashtag geräumiges Gebäude eintippt, kommt man nicht bei der Wahrheit raus. Dort wird sie nämlich nicht gepostet. Nur der Erretter hat Worte des ewigen Lebens. Alles andere besteht lediglich aus Worten. Das große geräumige Gebäude symbolisiert eitle Einbildung und den Stolz der Welt. In anderen Worten, Ablenkung und Täuschung. Es ist voller gut gekleideter Leute, denen es an nichts zu mangeln scheint. Doch sie verspotten den Erretter und diejenigen, die ihm nachfolgen. Sie lernen immer und gelangen doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit. Sie mögen zwar politisch korrekt sein, doch in geistiger Hinsicht sind sie in die Irre gegangen. Sechstens, bleiben Sie beim Baum. Lehis Botschaft lautet, dass man beim Baum bleiben muss. Wir bleiben, weil wir zum Herrn bekehrt sind. Alma sagte, siehe, er veränderte ihnen das Herz. Ja, er erweckte sie aus einem tiefen Schlaf und sie sind für Gott erwacht. Wenn wir Gott das Herz hingeben, verändert der Heilige Geist unser ganzes Wesen. Im tiefsten Innern bekehren wir uns zum Herrn und wir sehnen uns nicht mehr in das geräumige Gebäude. Wenn wir uns nicht mehr dem widmen, was eine immer tiefere Bekehrung bewirkt, machen wir in geistiger Hinsicht Rückschritt. Wenn man vom Glauben abfällt, ist das die Umkehrung der Bekehrung. Allen Missionaren, ob aus Vergangenheit oder in der Gegenwart, sage ich, Brüder und Schwestern, ihr könnt nicht von eurer Mission zurückkehren, kopfüber wieder in Babylon eintauchen und endlose Stunden damit zubringen, sinnlose Punkte bei sinnlosen Videospielen zu erzielen, ohne in einen geistigen Tiefschlaf zu verfallen. Ihr könnt euch auch nicht der Pornografie im Internet hingeben und Tugendhaftigkeit und Keuschheit ignorieren, ohne dass dies schlimme geistige Folgen hätte. Wenn ihr den Geist verliert, seid ihr verloren. Lasst euch nicht ablenken und täuschen. Wahre Jünger erwachen weiterhin jeden Tag für Gott, indem sie konzentriert beten, gründlich die Heiligen Schriften studieren, gehorsam sind und selbstlos dienen. Bleibt beim Baum und bleibt wach. Vor einigen Jahren wurden meine Frau und ich dazu berufen, über die Washington-Mission Tacoma zu präsidieren. Die Berufung kam für uns völlig überraschend. Mit einigem Unbehagen traf ich mich mit dem Vorsitzenden und dem Geschäftsführer der Firma, für die ich arbeitete, und informierte sie über meine Missionsberufung. Sie waren sichtlich aufgebracht über meine Entscheidung, die Firma zu verlassen. Wann haben Sie diese Entscheidung getroffen und warum haben Sie nicht schon früher mit uns darüber gesprochen, hakten sie nach. In einem Moment der Klarheit kam mir eine tiefgründige Antwort in den Sinn. Ich sagte, ich traf diese Entscheidung als 19-jähriger Junge, als ich Gott im Tempel mit heiligen Bündnissen gelobte, dem Erretter nachzufolgen. Ich habe mein ganzes Leben auf diese Bündnisse aufgebaut und ich bin fest entschlossen, sie auch jetzt zu halten. Sobald wir Bündnisse mit Gott schließen, gibt es kein Zurück. Nachgeben, aufgeben und nachlassen sind keine Optionen. Um erhöht zu werden, muss man im Reich Gottes einem Maßstab für Vortrefflichkeit gerecht werden. Man muss ein tapferer Jünger sein. Es gibt keinen Platz für durchschnittliche oder gleichgültige Jünger. Durchschnittlichkeit ist der Feind der Vortrefflichkeit und durchschnittliche Selbstverpflichtung hält einen davon ab, dass man bis ans Ende ausharrt. Falls Sie gerade Mühe haben, verwirrt sind oder geistig in die Irre gegangen sind, ermahne ich Sie dringend, etwas zu tun, was Sie nach meiner Erfahrung gewiss wieder in die Spur bringt. Fangen Sie wieder an, gebeterfüllt das Buch Mormon zu studieren und seine Lehren zu leben. Und zwar jeden einzelnen Tag. Ich bezeuge, dass im Buch Mormon eine tiefe Macht steckt, die ihr Leben verändern und ihre Entschlossenheit, Christus zu folgen, stärken wird. Der Heilige Geist wird ihnen das Herz wandeln und ihnen helfen, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Er wird ihnen zeigen, was sie als nächstes tun müssen. So lautet Nephis Verheißung an sie. Und ich sagte ihnen, wer auf das Wort Gottes höre und daran festhalte, der werde niemals zugrunde gehen. Auch könnten die Versuchungen und die feurigen Pfeile des Widersachers sie nicht mit Blindheit schlagen, um sie weg ins Verderben zu führen. Darum ermahnte ich Nephi sie, dem Wort Gottes Beachtung zu schenken und darauf bedacht zu sein, seine Gebote jederzeit in allem zu halten. Brüder und Schwestern, ausharren bis ans Ende ist die große Prüfung eines Jüngers. Wie wir dem Herrn täglich nachfolgen, bestimmt unser Schicksal in der Ewigkeit. Erwachen Sie für Gott, halten Sie an der Wahrheit fest, halten Sie Ihre heiligen Tempelbündnisse und bleiben Sie beim Baum. Ich gebe Zeugnis vom auferstandenen, lebendigen Christus. Ich weiß, dass er lebt. Er ist mein größter Wunsch, bis ans Ende wahrhaft treu zu sein und seinem herrlichen Beispiel zu folgen. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
In einer Offenbarung an Mose legt der Vater im Himmel seine Absichten dar. Denn siehe, dies ist mein Werk und meine Herrlichkeit, die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen. Es ist also der Wunsch des Vaters, einem jeden die Möglichkeit zu geben, eine Fülle der Freude zu empfangen. Aus den Offenbarungen der letzten Tage geht hervor, dass der Vater im Himmel für alle seine Kinder den großen Plan des Glücklichseins aufgestellt hat. Einen ganz besonderen Plan, damit wir wieder zu ihm zurückkehren, bei ihm wohnen können. Wer diesen Plan des Glücklichseins versteht, dem vermittelt er einen Blickwinkel des Ewigen. Wir wissen dann die Gebote, Verordnungen, Bündnisse und auch die Prüfungen und Schwierigkeiten anders zu schätzen. Alma bringt einen wesentlichen Grundsatz zum Ausdruck. Darum gab Gott ihnen Gebote, nachdem er ihnen den Plan der Erlösung kundgetan hatte. Interessant ist hier die Reihenfolge bei der Unterweisung. Zuerst belehrt der Vater Himmel Adam und Eva über den Plan der Erlösung und dann gibt er ihnen Gebote. Dies ist ein wichtiger Grundsatz. Die Menschen müssen den Plan verstehen, um die Gebote halten, bessere Entscheidungen treffen und die rechten Beweggründe haben zu können. Ich bin im Laufe meines Dienstes in der Kirche in vielen Ländern treuen, engagierten Mitgliedern begegnet. Einige standen vor großen politischen, gesellschaftlichen oder auch wirtschaftlichen Herausforderungen. Was mir jedoch in all diesen glaubenstreuen Mitgliedern aufgefallen ist, war ihr Blickwinkel auf die Ewigkeit. Dieser ewige Blickwinkel des Evangeliums lässt uns erkennen, wo wir in Gottes Plan stehen, hilft uns, Schwierigkeiten zu bewältigen und durch sie zu wachsen, Entscheidungen zu treffen und im Alltag unser göttliches Potenzial in den Mittelpunkt zu stellen. Der Blickwinkel ist, wie wir etwas aus einiger Entfernung sehen. Der Blickwinkel lässt uns die wahren Verhältnisse besser einschätzen. Es ist so, als stünde man im Wald und hätte einen Baum genau vor sich. Solange wir nicht einige Schritte Abstand nehmen, können wir den Wald nicht wirklich in seiner Gesamtheit sehen. Einmal bin ich in Leticia in Kolumbien, nahe der Grenze zu Peru und Brasilien im Amazonas-Regenwald gewesen. Ein Bild von seiner beeindruckenden Größe habe ich aber erst erhalten, als wir über ihn hinwegflogen und die Sicht teilweise daher eine andere war. Als unsere Kinder noch klein waren, schauten sie sich immer gern eine Sendung auf dem Kinderkanal an. Sie hieß »Was siehst du?« Auf der Mattscheibe war die Nahaufnahme eines Gegenstands zu sehen und die Kinder sollten raten, was es ist. Langsam vergrößerte sich dann der Bildausschnitt und mehr kam zum Vorschein. Wenn dann der Gegenstand seiner Gesamtheit zu sehen war, war es natürlich leicht zu erkennen, ob es sich um eine Katze, eine Pflanze, eine Frucht oder sonst etwas handelte. Ich erinnere mich an eine Sendung, als die Kinder etwas in Nahaufnahme sahen und es für hässlich oder gar eklig befanden. Aber als sich der Bildausschnitt vergrößerte, stellten sie fest, dass es sich um eine leckere Pizza handelte. Sie sagten dann zu mir: Papa, bitte kauf uns doch genau so eine. Nachdem sie erkannt hatten, was es war, wurde etwas zunächst Unappetitliches, am Ende begehrenswert. Lassen Sie mich ein weiteres Beispiel anführen. Unsere Kinder haben daheim immer gern Puzzles zusammengesetzt. Wahrscheinlich haben sie alle schon mal ein Puzzle gemacht. Einige bestehen aus vielen ganz kleinen Teilen. Ich erinnere mich noch daran, dass eins unserer Kinder, Namen verrate ich hier keine, sich so sehr auf ein einzelnes Teilchen konzentrierte und als es dann nicht dorthin passte, wohin es seiner Ansicht nach gehörte, wurde das Kind so ungehalten, dass es das Teil wegwerfen wollte, weil es ja nutzlos war. Am Ende hat dieses Kind jedoch eingesehen, dass jedes Teilchen seinen Platz, passenden Platz im Gesamtbild hat. Auch wenn man anfangs noch nicht weiß, wo es denn hingehört. So sollten wir auch Gottes Plan sehen. Wir sollten uns nicht so sehr mit jedem kleinen Teilchen für sich beschäftigen, sondern lieber versuchen, das Gesamtbild in den Fokus zu rücken und stets vor Augen zu haben, was das Endresultat sein wird. Der Herr weiß, wo jedes Teilchen seinen Platz hat und wie es in den Plan passt. Im großen Plan des Glücklichseins sind alle Gebote von ewiger Bedeutung. Es ist sehr wichtig, dass wir Entscheidungen von ewiger Bedeutung nicht aus dem Blickwinkel des Erdenlebens treffen. Entscheidungen, die die Ewigkeit betreffen, müssen aus dem Blickwinkel des Evangeliums heraus getroffen werden. Elder Neil A. Maxwell hat aufgezeigt, auch wenn wir in der erhabenen höchsten Hoffnung verankert sind, haben wir noch manch taktische Hoffnung, bei der es um etwas ganz anderes geht. Wir hoffen vielleicht auf eine Gehaltserhöhung, auf eine besondere Verabredung, einen Wahlsieg oder ein größeres Haus. Und das alles mag in Erfüllung gehen oder auch nicht. Der Glaube an den Plan des Vaters aber lässt uns auch dann noch ausharren, wenn solch naheliegende Hoffnungen nicht in Erfüllung gehen. Diese Zuversicht hilft selbst dann noch, dass wir uns voll Eifer einer guten Sache widmen, wenn diese aussichtslos zu sein scheint. Ende des Zitats. Wer diesen Blickwinkel des Ewigen nicht hat oder wenn er abhanden gekommen ist, der macht vielleicht die irdische Sichtweise zu seinem Maßstab und fällt Entscheidungen, die nicht im Einklang mit Gottes Willen stehen. Im Buch Mormon kommt die Einstellung Nephis und die seiner Brüder Laman und Lemuel zum Ausdruck. Sie alle mussten Bedrängnisse und Schwierigkeiten durchmachen, doch die Einstellung, mit der sie an die Sache herangingen, war ganz unterschiedlich. Nephi sagte: Und so großen Segen schüttete der Herr über uns aus, dass unsere Frauen ihre Kinder reichlich säugen konnten und stark waren, ja sogar wie die Männer, während wir in der Wildnis von rohem Fleisch lebten. Und sie fingen an, ihre Reise ohne Murren zu ertragen. Laman und Lemuel hingegen beklagten sich bitterlich. Und so murrten Laman und Lemuel, die Ältesten waren, gegen ihren Vater. Und sie murrten, weil sie das Walten jenes Gottes nicht erkannten, der sie erschaffen hatte. Das Walten Gottes nicht zu verstehen oder es zu missachten führt dazu, dass man den Blickwinkel der Ewigkeit verliert. Das Murren ist dann bloß ein Symptom. Obwohl Laman und Lemuel gemeinsam mit Nephi viele Wunder erlebten, riefen sie aus: Und wir sind all die vielen Jahre lang in der Wildnis gewandert, und unsere Frauen haben sich abgeplagt, während sie schwanger und schweren Leibes waren. Und sie haben Kinder in der Wildnis geboren und alles erlitten, außer dem Tod. Und es wäre für sie besser gewesen, vor dem Auszug aus Jerusalem zu sterben, als diese Bedrängnisse zu erleiden. Dies sind sehr unterschiedliche Betrachtungsweisen bei Schwierigkeiten und Bedrängnissen, die für alle gleich waren. Offensichtlich war also ihr Blickwinkel ein anderer. Präsident Spencer W. Kimball hat erklärt, ich zitiere, wenn man das Erdenleben als unsere einzige Existenz ansieht, dann wären Schmerz, Trauer, Versagen und ein kurzes Leben wirklich ein Unglück. Doch wenn man das Leben als etwas Ewiges betrachtet, das sich von der vorirdischen Vergangenheit bis in die ewige Zukunft nach dem Tod erstreckt, dann kann man alles, was uns im Leben begegnet, in die richtige Perspektive rücken. Ende des Zitats. Elder David B. Haight erzählte einmal eine Geschichte über den Bildhauer Michelangelo, aus der die Bedeutung der rechten Sichtweise deutlich wird. Als der Bildhauer Stück für Stück von einem Marmorblock abschlug, stellte sich Tag für Tag ein kleiner Junge dazu und schaute ihm schüchtern zu. Und als dann aus dem Stein schließlich die Figur des David zum Vorschein kam, so dass alle Welt ihn bestaunen konnte, da fragte der kleine Junge, woher Michelangelo denn gewusst habe, dass er da drin gewesen sei. Die Sicht des Meisters auf den Marmorblock war eine ganz andere gewesen als die des kleinen Zuschauers. Der Blick des Künstlers für die Möglichkeiten, die das Gestein in sich barg, versetzte ihn in die Lage, ein Kunstwerk zu schaffen. Der Herr weiß, was er mit jedem von uns erreichen will. Er kennt die Umgestaltung, die er in unserem Leben erreichen möchte. Und wir haben nicht das Recht, ihm Rat zu erteilen. Seine Gedanken sind höher als die unsrigen. Ich bezeuge, dass wir einen liebevollen, gerechten und barmherzigen Vater im Himmel haben, der einen Plan für unser ewiges Glück aufgestellt hat. Ich bezeuge, dass Jesus Christus Gottes Sohn und der Erretter der Welt ist. Ich weiß, dass Präsident Thomas S. Monson ein Prophet Gottes ist. Dies sage ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Brüder und Schwestern, auf ein Signal des Dirigenten. Oh, sorry, President Monson.
Entschuldigung, Präsident Monson. Ich habe mich in der Sprache vertan. Ich habe angefangen, Deutsch zu sprechen. Ich wollte eigentlich sagen, auf ein Zeichen des Dirigenten steht der Chor und alle Anwesenden auf und singen gemeinsam das Lied Komm, o du Heiland, Herr, Nummer 29 im Gesangbuch. Nach dem Zwischenlied haben wir das Vergnügen, von Elder Neil L. Anderson vom Kollegium der 12 Apostel zu hören. Ihm folgt Elder Jorge F. Ceballos von den 70ern, der seine Ansprache in Spanisch halten wird.
This is the 185th annual.
Dies ist die 185. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage.
Thank you. As we were singing, I was deeply moved.
Bei unserem Gesang soeben hat mich der Gedanke tief bewegt, dass in diesem Augenblick Hunderttausende, womöglich gar Millionen Heilige in 200 Ländern, in immerhin 75 verschiedenen Sprachen, gemeinsam ihre Stimme zu Gott erhoben und gesungen haben: Komm, o du Heiland, her, du lang ersehnter Held, des Gnad und große Huld befreit die ganze Welt. Komm, o du Heiland, her. Wir sind eine sehr große, weltumspannende Familie von Gläubigen, von Jüngern des Herrn Jesus Christus. Wir haben seinen Namen auf uns genommen. Jede Woche, wenn wir vom Abendmahl nehmen, versprechen wir, dass wir an ihn denken und seine Gebote halten wollen. Wir sind noch lange nicht vollkommen, aber mit unserem Glauben gehen wir nicht leichtfertig um. Wir glauben an Jesus, wir verehren ihn, wir folgen ihm nach. Wir lieben ihn sehr. Sein Werk ist das Großartigste auf der ganzen Welt. Wir leben, Brüder und Schwestern, in den Tagen vor dem zweiten Kommen des Herrn, einer Zeit, die von den Gläubigen zu allen Zeiten lange herbeigesehnt wurde. Wir leben in einer Zeit von Kriegen und Kriegsgerüchten, in einer Zeit von Naturkatastrophen, in der die Welt unter Verwirrung und Aufruhr leidet. Doch wir leben auch in der Zeit der Wiederherstellung, einer herrlichen Zeit, da das Evangelium in alle Welt gelangt, einer Zeit, da der Herr verheißen hat, er werde sich ein reines Volk erwecken, dass er mit Rechtschaffenheit und mit der Macht Gottes ausrüsten wird. Wir freuen uns über diese Zeit und hoffen, allen Problemen und Unwägbarkeiten mit Mut begegnen zu können. Manche haben größere Schwierigkeiten als andere, doch niemand bleibt verschont. Daniel Maxwell hat einmal zu mir gesagt, wenn für dich gerade alles gut läuft, dann warte nur ab. Obwohl der Herr uns immer wieder versichert, dass wir uns nicht zu fürchten brauchen, ist es nicht immer einfach, mit einer klaren Sichtweise über diese Welt hinaus zu blicken, wenn wir gerade in Prüfungen stecken. Präsident Thomas S. Monson verdanke ich eine wichtige Erkenntnis darüber, wie man sich eine ewige Sichtweise bewahren kann. Als ich vor 18 Jahren mit ihm in einem Zug in der Schweiz unterwegs war, erkundigte ich mich nach seinen schweren Aufgaben. Seine Antwort stärkte meinen Glauben. In der ersten Präsidentschaft sagte er, tun wir, was wir können, um dieses Werk voranzubringen. Aber es ist das Werk des Herrn und er leitet es. Er steht am Steuer. Wir staunen, sagte er weiter, wenn wir sehen, wie er Türen öffnet, die wir selbst nicht öffnen können, und Wunder vollbringt, wie wir sie uns kaum vorstellen können. Brüder und Schwestern, zu sehen und zu glauben, dass der Herr Wunder dabei vollbringt, sein Reich auf Erden zu errichten, lässt uns auch besser sehen und glauben, dass die Hand des Herrn auch in unserem Leben wirkt. Der Herr hat erklärt, ich kann mein Werk selbst tun. Wir alle versuchen, unseren Teil dazu beizutragen, aber er ist der große Architekt. Auf Weisung seines Vaters erschuf er diese Welt. Alles wurde durch ihn gemacht, und ohne ihn wurde nichts gemacht, was gemacht wurde. Wenn wir geistig wach und aufmerksam sind, sehen wir die Hand des Herrn überall in der Welt, und wir sehen sie in unserem eigenen Leben. Lassen Sie mich ein Beispiel erzählen. 1831, als es gerade einmal 600 Mitglieder der Kirche gab, verkündete der Herr, die Schlüssel des Reiches Gottes sind dem Menschen auf Erden überantwortet, und von da an wird das Evangelium bis an die Enden der Erde hinrollen, gleich wie der Stein, der sich ohne das Zutun von Händen vom Berg löst, dahinrollen wird, bis er die ganze Erde erfüllt hat. Der Prophet Nephi sah voraus, dass es in unseren Tagen, gemessen an der Weltbevölkerung, nur wenige Mitglieder der Kirche geben würde, dass diese aber über das ganze Antlitz der Erde verteilt sein würden. Drei schöne Beispiele dafür, wie das Reich des Herrn von seiner Hand errichtet wird, sind die Tempel, die Präsident Monson heute angekündigt hat. Wer hätte sich noch vor wenigen Jahrzehnten einen Tempel in Haiti, Thailand oder der Elfenbeinküste vorstellen können? Die Standortwahl bei einem Tempel hängt nicht davon ab, wie günstig er liegt. Sie ergibt sich aus einer Offenbarung des Herrn an seinen Propheten. Sie zeigt an, dass ein großes Werk zu verrichten ist. Sie bestätigt die Rechtschaffenheit der Heiligen, die das Haus des Herrn über Generationen hinweg wertschätzen und hüten werden. Erst vor 2 Jahren haben meine Frau Cathy und ich Haiti besucht. Hoch auf einem Berg mit Blick auf Port-au-Prince kamen wir mit den Heiligen dort zusammen, um die Weihung des Landes zu feiern, die der damalige Elder Thomas S. Monson 30 Jahre zuvor erst vorgenommen hatte. Niemand von uns wird jemals das furchtbare Erdbeben im Jahr 2010 vergessen. Dank der treuen Mitglieder und einer mutigen Gruppe Missionare, die fast ausschließlich Haitianer sind, ist die Kirche in diesem Inselstaat weitergewachsen und stärker geworden. Mein Glaube wird aufgerichtet, wenn ich mir diese redlichen Heiligen Gottes vorstelle, wie sie weiß gekleidet mit der Macht des heiligen Priestertums im Haus des Herrn heilige Handlungen leiten und vollziehen. Wer hätte gedacht, dass es in der schönen Stadt Bangkok einmal ein Haus des Herrn gibt? Nur 1% der Bevölkerung dieses vorwiegend buddhistischen Landes sind Christen. Wie in Haiti, so hat auch in Bangkok der Herr die Auserwählten dieser Erde zusammengeführt. Als wir vor einigen Monaten dort waren, lernten wir Satit und Jutamas Kaivalvatana und ihre fleißigen Kinder kennen. Satit schloss sich der Kirche an, als er 17 war, und erfüllte in seinem Heimatland eine Mission. Später lernte er Jutamas beim Institut kennen und die beiden wurden im Manila-Tempel aneinander gesiegelt. 1993 wurden die Kaivalvatanas von einem LKW angefahren, dessen Fahrer eingeschlafen war. Und Satit ist seither vom Brustkorb abwärts gelähmt. Der Glaube der beiden hat nie nachgelassen. Satit ist ein angesehener Lehrer an der internationalen Schule in Bangkok. Er ist der Präsident des Pfahles Bangkok Nord. Wir können Gottes Wunder in seinem erstaunlichen Werk und in unserem eigenen Leben erkennen. Das Wunder, das die Kirche in der Elfenbeinküste betrifft, kann nicht erzählt werden, ohne die Namen zweier Ehepaare zu erwähnen. Philippe und Annelies Assar sowie Lucien und Agathe Afou. Sie schlossen sich der Kirche als frisch verheiratetes Paar an, die einen in Deutschland, die anderen in Frankreich. In den 80er Jahren kehrten Philippe und Lucien in ihre afrikanische Heimat zurück, weil sie das Gefühl hatten, sie müssten dort das Gottesreich aufbauen. Schwester Assar, einer Deutschen, wurde besonders großer Glaube abverlangt. Sie musste ihre Familie verlassen und es hinnehmen, dass ihr Mann seine Arbeit als ausgebildeter Maschinenbauer aufgab. Die beiden Ehepaare begegneten einander zum ersten Mal in der Elfenbeinküste und richteten dort eine Sonntagsschulklasse ein. Das war vor 30 Jahren. Mittlerweile gibt es 8 Pfähle und 27.000 Mitglieder in diesem wunderschönen afrikanischen Land. Die Afuis erfüllen dort noch immer ehrenvoll ihre Aufgaben, ebenso die Assars, die vor kurzem eine Mission im Accra-Tempel in Ghana erfüllt haben. Können Sie sehen, wie die Hand Gottes sein Werk voranbringt? Können Sie sehen, wie sich die Hand Gottes im Leben der Missionare in Haiti oder der Kaivalvatanas in Thailand zeigt? Können Sie sehen, wie sich die Hand Gottes im Leben der Assars und der Afuis zeigt? Können Sie sehen, wie sich die Hand Gottes in Ihrem eigenen Leben zeigt? Und in nichts beleidigt der Mensch Gott, ausgenommen diejenigen, die nicht seine Hand in allem anerkennen. Gottes Wunder geschehen nicht bloß in Haiti, Thailand oder der Elfenbeinküste. Sehen Sie sich um. Gott gedenkt eines jeden Volkes. Ja, er zählt sein Volk. Und sein herzliches Erbarmen ist über der ganzen Erde. Manchmal können wir die Hand des Herrn im Leben anderer sehen, fragen uns aber, wie kann ich seine Hand in meinem Leben denn deutlicher erkennen? Der Erretter hat gesagt, zweifelt nicht, seid ohne Furcht. Kein Spatz fällt zur Erde ohne den Willen eures Vaters. Fürchtet euch also nicht. Ihr seid mehr wert als viele Spatzen. Denken Sie an den Diener, der dem Propheten Elisha, als sie von Feinden umgeben waren, die Frage stellte, was sollen wir tun? Elisha antwortete, fürchte dich nicht, bei uns sind mehr als bei ihnen. Dann betete Elisha, Herr, öffne ihm die Augen, damit er sieht. Und der Herr öffnete dem Diener die Augen. Er sah den Berg rings um Elisha voll von feurigen Pferden und Wagen. Wenn Sie die Gebote halten und voll Glauben beten, Sie mögen die Hand des Herrn in Ihrem Leben doch erkennen, verheiße ich Ihnen, er wird Ihre geistigen Augen weiter öffnen und Sie werden besser erkennen, dass Sie nicht allein sind. In den Schriften wird uns gesagt, wir sollen standhaft dastehen im Glauben an das, was kommen wird. Was wird denn kommen? Der Erretter hat gebetet, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Wir alle haben soeben gesungen, komm, O du Heiland, her. Unser Glaube wächst, wenn wir uns den herrlichen Tag vorstellen, da der Heiland auf die Erde zurückkehrt. Der Gedanke an sein Kommen bewegt mich zutiefst. Es wird überwältigend sein. Das Ausmaß und die Erhabenheit, die Weite und die Herrlichkeit werden alles übertreffen, was das menschliche Auge je erblickt oder erlebt hat. An jenem Tag wird der Herr nicht als Kind kommen, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt, sondern er wird in den Wolken des Himmels erscheinen, angetan mit Macht und großer Herrlichkeit, mit allen heiligen Engeln. Und wir hören, wie der Erzengel ruft und die Posaune Gottes erschallt. Die Sonne und der Mond werden sich verwandeln und die Sterne werden aus ihren Plätzen geschleudert werden. Sie und ich, sowie alle, die uns folgen, ja, die Heiligen von den vier Enden der Erde werden belebt und entrückt werden, ihm zu begegnen. Diejenigen, die als Rechtschaffene gestorben sind, werden ebenfalls entrückt werden, um ihm in der Mitte des Himmels zu begegnen. Und dann dieses fast unvorstellbare Ereignis. Alles Fleisch miteinander, spricht der Herr, wird mich sehen. Wie wird das geschehen? Das wissen wir nicht. Aber ich bezeuge, es wird geschehen, genau wie es prophezeit wurde. Wir werden uns ehrfürchtig niederknien und der Herr wird seine Stimme erschallen lassen und alle Enden der Erde werden sie vernehmen. Es wird eine Stimme sein wie die Stimme vieler Wasser und wie die Stimme großen Donners. Der Herr, ja, der Erretter, wird dann inmitten seines Volkes stehen. Dann kommt es zu der unvergesslichen Wiedervereinigung der Engel des Himmels und der Heiligen auf Erden. Aber am wichtigsten ist, wie Jesaja es verkündet, dass alle Enden der Erde das Heil unseres Gottes sehen werden und dass er über alles Fleisch regieren wird. An jenem Tag werden die Skeptiker schweigen, denn jedes Ohr wird vernehmen und jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, der Erretter und Erlöser der Welt. Heute ist Ostern. Wir freuen uns über die herrliche Auferstehung Jesu und über die Auferstehung, die uns verheißen ist. Mögen wir uns auf sein Kommen vorbereiten, indem wir in Gedanken und zusammen mit unseren Lieben diese herrlichen Ereignisse immer wieder durchgehen. Und möge sein Gebet auch das unsere sein. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Ich bezeuge, dass er lebt. Komm, o du Heiland, her. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Ich war erst 12 Jahre alt, als zum ersten Mal Missionare zum Predigen in die Stadt in Nordchile kamen, wo ich geboren wurde. Nachdem ich schon 6 Monate lang den kleinen Zweig besucht hatte, bot mir an einem Sonntag ein Missionar das Brot an, als er das Abendmahl verteilte. Ich sah ihn an und sagte leise, ich kann nicht. Warum nicht? Fragte er. Ich antwortete ihm, weil ich kein Mitglied der Kirche bin. Der Missionar konnte es kaum glauben. Seine Augen strahlten. Bestimmt hatte er gedacht, dieser junge Mann kommt doch zu jeder Versammlung. Wie kann es sein, dass er nicht der Kirche angehört? Am darauffolgenden Tag waren die Missionare gleich bei mir zu Hause und taten alles, was sie konnten, um meine ganze Familie zu unterweisen. Meine Familie hatte zwar kein Interesse, aber die Tatsache, dass ich über 6 Monate lang die Kirche besucht hatte, gab den Missionaren den Mut, weiterzumachen. Endlich kam der große Moment, auf den ich lange gewartet hatte, als sie mich fragten, ob ich ein Mitglied der Kirche Jesu Christi werden möchte. Die Missionare erklärten mir, dass ich als Minderjähriger das Einverständnis meiner Eltern brauchte. Ich ging zu meinem Vater und war überzeugt, dass seine liebevolle Antwort lauten würde, »Mein Sohn, wenn du volljährig bist, kannst du das allein entscheiden.« Während die Missionare mit ihm sprachen, betete ich eifrig, dass sein Herz berührt werden möge, damit er mir die Erlaubnis gibt, die ich wollte. Seine Antwort an die Missionare lautete folgendermaßen, »Elders, die letzten 6 Monate habe ich gesehen, wie mein Sohn Jorge jeden Sonntagmorgen früh aufsteht, seine beste Kleidung anzieht und zur Kirche geht. Die Kirche hat ihn in jeder Hinsicht positiv beeinflusst.« Dann wandte er sich an mich und sagte, »Mein Sohn, wenn du die Verantwortung für diese Entscheidung übernimmst, bekommst du meine Erlaubnis, dich taufen zu lassen.« Ich umarmte ihn, gab ihm einen Kuss und dankte ihm. Am folgenden Tag ließ ich mich taufen. Letzte Woche war der 47. Jahrestag dieses besonderen Moments in meinem Leben. Welche Verantwortung tragen wir als Mitglieder der Kirche Jesu Christi? Präsident Joseph Fielding Smith hat es folgendermaßen erklärt. Wir haben 2 große Aufgaben. Erstens müssen wir nach unserer eigenen Errettung streben und zweitens müssen wir unsere Pflicht gegenüber unseren Mitmenschen erfüllen. Das sind also die Hauptaufgaben, die unser Vater uns übertragen hat. Unsere eigene Errettung und die anderer erstreben. Dabei soll uns klar sein, dass Errettung bedeutet, den höchsten Grad der Herrlichkeit zu erlangen, den unser Vater für seine gehorsamen Kinder bereitet hat. Diese Aufgaben, mit denen wir betraut wurden, und wir haben sie aus freien Stücken angenommen, müssen unsere Prioritäten, unsere Wünsche, unsere Entscheidungen und unser Verhalten im täglichen Leben bestimmen. Für jemanden, der verstanden hat, dass dank dem Sühnopfer Christi die Erhöhung tatsächlich erreichbar ist, bedeutet es Verdammnis, sie nicht zu erreichen. Das Gegenteil von Errettung ist folglich Verdammung, so wie das Gegenteil von Erfolg Misserfolg ist. Präsident Thomas S. Monson hat uns gelehrt, wer einmal gesehen hat, dass Herausragendes für ihn erreichbar ist, kann sich nicht lange mit Mittelmäßigkeit zufrieden geben. Wie können wir uns dann also mit etwas Geringerem als der Erhöhung zufrieden geben, wenn wir wissen, dass Erhöhung möglich ist? Ich möchte Ihnen 4 Grundprinzipien vorstellen, die uns dabei helfen, unseren Wunsch zu erfüllen, unserem Vater im Himmel gegenüber Verantwortung zu zeigen, sowie seinen Erwartungen zu entsprechen, nämlich so zu werden, wie er ist. Erstens, unsere Pflicht erlernen. Wenn wir Gottes Willen tun wollen, wenn wir ihm gegenüber verantwortlich sein wollen, müssen wir anfangen zu lernen, zu verstehen, zu akzeptieren und gemäß seinem Willen für uns zu leben. Der Herr hat gesagt, darum lasst nun einen jeden seine Pflicht lernen und mit allem Eifer das Amt ausüben lernen, das zu dem er bestimmt worden ist. Es ist nicht genug, den Wunsch zu haben, das Rechte zu tun, wenn wir uns nicht vergewissern, dass wir wissen, was unser Vater von uns erwartet und von uns möchte. In der Geschichte von Alice im Wunderland weiß Alice nicht, welchen Weg sie nehmen soll und fragt deshalb die Grinsekatze: Würdest du mir bitte sagen, welchen Weg ich von hier aus nehmen muss? Die Katze entgegnet: Das hängt in erster Linie davon ab, wo du hin willst. Alice antwortet: Das ist mir ziemlich egal. Dann ist es auch egal, welchen Weg du nimmst, sagt die Katze. Wir kennen den Pfad, der zum Baum führt, dessen Frucht begehrenswert ist, um ein glückliches Leben zu machen, um einen glücklich zu machen. Der Weg, der zum Leben führt, ist eng. Man muss sich anstrengen, um den Pfad entlang zu gehen, und nur wenige finden ihn. Nephi lehrt uns: Die Worte von Christus werden euch alles sagen, was ihr tun sollt. Dann sagt er weiter: Der Heilige Geist wird euch alles zeigen, was ihr tun sollt. Folglich sind die Quellen, die es uns ermöglichen, unsere Pflicht zu erlernen, die Worte Christi, die wir durch Propheten aus alter und heutiger Zeit sowie durch persönliche Offenbarung und den Heiligen Geist empfangen. Zweitens, eine Entscheidung treffen. Ob wir von der Wiederherstellung des Evangeliums erfahren haben oder von einem bestimmten Gebot, den Pflichten, die mit einer bestimmten Berufung einhergehen, oder den Bündnissen, die wir im Tempel eingehen, wir haben die Wahl, ob wir gemäß unserer neuen Erkenntnis handeln. Jeder Mensch wählt frei für sich selbst, ob er einen heiligen Bund wie die Taufe oder die heiligen Handlungen im Tempel eingehen möchte. Da das Ablegen eines Eides ein normaler Teil des religiösen Lebens der Menschen in alter Zeit war, hieß es damals im Gesetz: Ihr sollt nicht falsch bei meinem Namen schwören. In der Mitte der Zeiten lehrte der Heiland ein höheres Gesetz, wie wir unsere Verpflichtungen halten sollen, als er sagte, dass ein Ja, Ja heißen soll und ein Nein, Nein. Das Wort eines Menschen sollte ausreichen, um seine Aufrichtigkeit und sein Bekenntnis zu jemand anders zu erkennen, vor allem, wenn dieser jemand der Vater im Himmel ist. Wenn man sich an eine Verpflichtung hält, zeigt dies die Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit unseres Wortes. Drittens, entsprechend handeln. Nachdem wir gelernt haben, was unsere Pflicht ist, und die damit verbundenen Entscheidungen treffen, müssen wir entsprechend handeln. Ein beeindruckendes Beispiel für die feste Entschlossenheit, seine Verpflichtung gegenüber dem Vater zu erfüllen, finden wir in der Begebenheit, als ein Gelähmter zum Heiland gebracht wurde, um geheilt zu werden. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Wir wissen, dass das Sühnopfer Jesu Christi notwendig ist, um vergeben für unsere Sünden erhalten. Aber als der Gelähmte geheilt wurde, war dieses bedeutende Ereignis noch gar nicht geschehen. Gethsemane musste erst noch stattfinden. Jesus segnete den Gelähmten jedoch nicht nur mit der Fähigkeit, aufzustehen und zu gehen, sondern er gewährte ihm Vergebung für seine Sünden und gab damit das unmissverständliche Zeichen, dass er nicht zurückweichen würde, sondern die Verpflichtung, die er dem Vater gegenüber eingegangen war, erfüllen würde und in Gethsemane und am Kreuz das tun würde, was er versprochen hatte. Der Pfad, für den wir uns entschieden haben, ist schmal. Entlang des Weges gibt es Herausforderungen, die Glauben an Jesus Christus erfordern und uns höchste Anstrengung abverlangen, um auf dem Pfad zu bleiben und vorwärts zu streben. Wir müssen umkehren und gehorsam sein und geduldig, auch wenn wir nicht alles verstehen, was uns widerfährt. Wir müssen anderen vergeben und im Einklang mit dem leben, was wir gelernt haben und mit den Entscheidungen, die wir getroffen haben. Viertens, bereitwillig den Willen des Vaters annehmen. Die Nachfolge Christi erfordert nicht nur von uns, dass wir unsere Pflicht erlernen, richtige Entscheidungen treffen und entsprechend handeln, sondern es ist auch wichtig, dass wir die Bereitschaft und Fähigkeit entwickeln, den Willen Gottes anzunehmen, auch wenn er nicht unseren rechtschaffenen Wünschen oder Vorlieben entspricht. Die Einstellung des Aussätzigen beeindruckt mich und ich bewundere sie. Er kam zum Heiland, bat ihn um Hilfe, fiel vor ihm auf die Knie und sagte: Wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde. Der Aussätzige hat nichts verlangt, auch wenn sein Wunsch möglicherweise gerecht war. Er war einfach dazu bereit, den Willen des Herrn anzunehmen. Vor einigen Jahren wurde ein glaubenstreues Paar, mit dem ich befreundet bin, mit einem Sohn gesegnet, nachdem es sich lange gesehnt und um den es lange gebetet hatte. Das Zuhause unserer Freunde war voller Freude, als sie und ihre Tochter, damals ihr einziges weiteres Kind, die Gesellschaft des kleinen Jungen genossen, der gerade erst angekommen war. Eines Tages passierte jedoch etwas Unerwartetes. Der kleine Junge fiel plötzlich ins Koma. Er war erst 3 Jahre alt. Als ich davon erfuhr, rief ich meinen Freund an, um ihn in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen. Seine Antwort war mir eine Lehre. Wenn es der Wille des Vaters ist, ihn zu sich zu nehmen, dann ist es für uns in Ordnung. Die Worte meines Freundes enthielten nicht den Hauch von Beschwerde, Rebellion oder Unzufriedenheit. Ganz im Gegenteil. Alles, was ich aus seinen Worten spüren konnte, war Dankbarkeit gegenüber Gott, dass er ihnen erlaubt hatte, sich eine kurze Zeit an ihrem kleinen Sohn zu erfreuen und auf seine völlige Bereitschaft, den Willen des Vaters für sie anzunehmen. Einige Tage später wurde dieser kleine Junge wieder zurück in sein himmlisches Zuhause geholt. Mögen wir vorwärts streben, indem wir unsere Pflicht erlernen, richtige Entscheidungen treffen, entsprechend dieser Entscheidungen handeln und den Willen unseres Vaters annehmen. Wie dankbar und glücklich bin ich über die Entscheidung, die mein Vater mich vor 47 Jahren treffen ließ. Mit der Zeit habe ich verstanden, dass die Bedingung, die er mir gestellt hat, nämlich die Verantwortung für diese Entscheidung zu übernehmen, bedeutete, dass ich meinem Vater im Himmel gegenüber verantwortlich bin und nach meiner eigenen Erlösung sowie der meiner Mitmenschen strebe und dabei immer mehr so werde, wie mein Vater im Himmel es von mir erwartet und sich wünscht. An diesem besonderen Tag bezeuge ich, dass Gott Vater und sein geliebter Sohn leben. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Der Chor erfreut uns nun mit dem Lied Geschichten von Jesus. Danach haben wir das Vergnügen, von Elder Joseph W. Sitati von den 70ern zu hören. Ihm folgt Elder Russell M. Nelson vom Kollegium der 12 Apostel.
Thank you. Thank you.
Vielen Dank, lieber Tabernakelchor, für diese wunderbare Musik. Als Gott der Vater seinen einzig gezeugten Sohn anwies, den Menschen in ihrem Abbild ihnen selbst ähnlich zu erschaffen, sprach er einen Segen über seine Kinder aus. Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über alles Lebendige, das sich auf der Erde regt. Unsere irdische Reise begann also mit einem göttlichen Auftrag und mit einem Segen. Ein liebevoller Vater gab uns den Auftrag und den Segen, fruchtbar zu sein und zu mehren und zu herrschen, damit wir uns entwickeln und so werden können, wie er ist. Brüder und Schwestern, heute Nachmittag bitte ich Sie um Ihren Glauben und um Ihre Gebete, wenn ich nun einige Gedanken über drei grundlegende Merkmale unseres göttlichen Wesens äußere. Ich bete darum, dass wir unsere heilige Aufgabe, nämlich den Auftrag unseres Vaters, unser göttliches Wesen zu entwickeln, besser verstehen und erfüllen mögen, damit wir unsere Reise erfolgreicher bestreiten und unsere göttliche Bestimmung erlangen können. Erstens, Gott hat uns den Auftrag gegeben, Frucht hervorzubringen. Ein wichtiger, zuweilen übersehener Bestandteil dessen, dass wir Frucht hervorbringen sollen, ist, dass wir das Reich Gottes auf der Erde aufrichten sollen. Der Heiland hat gelehrt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt, ihr werdet es erhalten. Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wir bringen Frucht hervor, wenn wir in Christus bleiben, seinen Namen auf uns nehmen und ihm bis ans Ende dienen, indem wir anderen helfen, zu ihm zu kommen. In der heutigen Zeit fordern lebende Propheten und Aposteln einen jeden von uns nach wie vor auf, uns dem Erlösungswerk gemäß unseren Fähigkeiten und Möglichkeiten voll und ganz zu widmen. Wollen wir dem Aufruf in einer Weise nachkommen, die reiche Frucht bringt, sollten wir zunächst sanftmütig und von Herzen demütig sein. Wir können Christus sogar noch näher kommen, wenn wir den Einflüsterungen des Heiligen Geistes nachgeben und alle Bündnisse, die wir geschlossen haben, halten. Wir können uns um die Gabe der Nächstenliebe bemühen und sie erlangen. Dann haben wir die Kraft, unsere Familie, unsere Vorfahren und unsere Nachbarn und Freunde, seien sie Mitglieder der Kirche oder nicht, dazu einzuladen, das Evangelium Jesu Christi anzunehmen. Im Geist der Nächstenliebe tätig zu sein, ist keine Pflicht, sondern eine Freude. Herausforderungen werden so zur Gelegenheit, den Glauben zu festigen. Wir werden allzeit und in allem, wo auch immer wir uns befinden mögen, selbst bis in den Tod zu Zeugen der Güte Gottes. Jeder von uns kann und sollte sich voll und ganz dem Erlösungswerk widmen. Der Erretter hat uns diese Aufgabe übertragen, die mit einer Verheißung verknüpft ist. Ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, um was ihr in meinem Namen bittet. Zweitens, Gott hat uns den Auftrag gegeben, uns zu mehren. Unser physischer Körper ist ein Segen, den uns Gott geschenkt hat. Wir haben ihn bekommen, damit wir das Werk des himmlischen Vaters erfüllen, nämlich die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen. Der Körper ist das Mittel, durch das wir unser göttliches Potenzial erreichen können. Er befähigt die gehorsamen Geistkinder des himmlischen Vaters dazu, auf der Erde zu leben. Kinder in die Welt zu setzen, ermöglicht es anderen Geistkindern Gottes, auch in den Genuss des irdischen Lebens zu kommen. Alle, die einen sterblichen Körper erhalten haben, können Fortschritt machen und erhöht werden, sofern sie die Gebote Gottes befolgen. Die Ehe zwischen Mann und Frau ist die Institution, die Gott bestimmt hat, um seinen Auftrag, uns zu mehren, zu erfüllen. Aus einer gleichgeschlechtlichen Beziehung können keine Kinder hervorgehen. Eine gesetzliche und rechtmäßige Ehe, die im Tempel gesiegelt wurde und in der die dabei geschlossenen Bündnisse in Ehren gehalten werden, versetzt Eltern und Kinder in die Lage, Liebe auf schönstmögliche Weise zu erleben und sich auf ein Leben vorzubereiten, das Frucht bringt. Solch eine Ehe schafft eine ideale Umgebung, in der die Familienmitglieder gemäß den Bündnissen leben können, die sie mit Gott geschlossen haben. Weil der Vater im Himmel uns liebt, sorgt er dafür, dass alle seine treuen Kinder, die sich aus Gründen, die sie nicht zu verantworten haben, nicht der Segnungen oder aller Segnungen erfreuen können, die mit der Tempel-Ehe oder mit Kindern einhergehen, diese Segnungen zu der vom Herrn bestimmten Zeit erlangen werden.
Die lebenden Propheten und Apostel haben allen, die in den Bund der ewigen Ehe eintreten können, geraten, dabei Weisheit und Glauben walten zu lassen. Wir sollten diesen heiligen Tag nicht aufgrund von weltlichen Zielen aufschieben oder so hohe Erwartungen an einen geeigneten Partner stellen, dass jeder mögliche Kandidat von vornherein ausscheidet. Alle, die im Bund der ewigen Ehe gesiegelt sind und durch das Halten ihrer Bündnisse Frucht hervorbringen, haben die Verheißung, dass der Widersacher niemals die Macht haben wird, die Grundlage ihrer ewigen Partnerschaft zu schwächen. Drittens, Gott hat uns den Auftrag gegeben, uns die Erde untertan zu machen. Sich die Erde untertan zu machen und über alles Lebendige zu herrschen, bedeutet, alles so zu lenken, dass es den Willen Gottes erfüllt und seinen Kindern zum Nutzen ist. Sich die Erde untertan zu machen, bedeutet auch, Herrscher über unseren eigenen Körper zu werden. Es bedeutet aber nicht, all diesem hilflos ausgeliefert zu sein oder es entgegen dem Willen Gottes zu gebrauchen. Wenn wir die Fähigkeit entwickeln, uns die Erde untertan zu machen, müssen wir zunächst demütig unsere menschlichen Schwächen erkennen, aber auch die Macht, die uns durch Christus und sein Sühnopfer zugänglich ist. Denn Christus hat gesagt, wenn ihr Glauben an mich habt, werdet ihr Macht haben, alles zu tun, was mir ratsam ist. Diese Macht können wir erlangen, wenn wir uns entscheiden, seinen Geboten gehorsam zu sein. Wenn wir bauen unsere Fähigkeit aus, indem wir uns um die Gaben des Geistes bemühen und unsere Talente entwickeln. Ich bin in bescheidenen Verhältnissen geboren worden und aufgewachsen, wie sie für viele Familien in Afrika typisch sind. Ich erlangte die Fähigkeit, mich aus diesen Verhältnissen zu befreien, indem ich eine gute Ausbildung anstrebte und sie, dank der liebevollen Unterstützung meiner Eltern, auch erhielt. Eine Vision davon zu entwickeln, wie ich werden konnte, war für meinen Fortschritt entscheidend. Später lernten meine Frau und ich als junges Paar das wiederhergestellte Evangelium kennen. Es schenkt uns im Leben damals wie heute geistige Führung. Wie jede Familie haben wir unsere Prüfungen und Herausforderungen. Doch wenn wir Hilfe suchen, zum Herrn blicken, finden wir Antworten, die uns Frieden und Trost geben, und wir fühlen uns von all dem nicht überwältigt. In unserer heutigen Welt steht die Menschheit vor Herausforderungen, zu denen Unmoral, Pornografie, bewaffnete Konflikte, Umweltverschmutzung, Drogenmissbrauch und Armut zählen. Sie nehmen zu, weil sich viele in der Welt lieber freiwillig dem Willen des Teufels und des Fleisches unterwerfen als dem Willen Gottes. Sie suchen nicht den Herrn, um seine Rechtschaffenheit aufzurichten, sondern jedermann wandelt auf seinem eigenen Weg und nach dem Abbild seines eigenen Gottes, dessen Abbild dem der Welt gleicht. Gott lädt jedoch alle seine Kinder dazu ein, seine Hilfe in Anspruch zu nehmen, um die Herausforderungen dieses Lebens durchzustehen und zu überwinden, wenn er sagt: Ich bin Gott, ich habe die Welt gemacht und die Menschen, ehe sie im Fleische waren. Wenn du dich mir zuwenden und auf meine Stimme hören willst und glauben und von all deinen Übertretungen umkehren und dich taufen lassen willst, nämlich im Wasser im Namen meines einzig gezeugten Sohnes, dann wirst du die Gabe des Heiligen Geistes empfangen und sollst alles in seinem Namen erbitten, und was auch immer du erbitten wirst, das wird dir gegeben werden. Treue Heilige der letzten Tage, die sich ihres göttlichen Potenzials bewusst sind und von ganzem Herzen auf die Macht des Sühnopfers Jesu Christi vertrauen, werden in ihrer menschlichen Schwäche gestärkt und können alles tun. Sie werden dazu befähigt, die Verlockungen des Bösen zu überwinden, die viele in die Knechtschaft des Widersachers gebracht haben. Paulus hat gelehrt: Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kraft hinaus versucht werdet. Er wird euch in der Versuchung einen Ausweg schaffen, sodass ihr sie bestehen könnt. Denn da er selbst in Versuchung geführt wurde und gelitten hat, kann er denen helfen, die in Versuchung geführt werden. Der Vater im Himmel hat uns den Auftrag und den Segen gegeben, fruchtbar zu sein und zu mehren und uns die Erde untertan zu machen, auf dass wir so werden können wie er. Er hat uns Hilfe bereitgestellt, damit wir alle gemäß unseren Entscheidungen nach und nach so werden können wie er. Ich bete darum, dass wir alle so leben mögen, dass wir von dem Gedanken an unserem göttlichen Wesen geleitet werden, unser göttliches Vorrecht beanspruchen und unsere göttliche Bestimmung erfüllen können.
Ich gebe Zeugnis davon, dass Gott Vater und sein geliebter Sohn, unser Erretter Jesus Christus, wirklich leben. Ich gebe Zeugnis von seinem herrlichen Plan des Glücklichseins und von den Schlüsseln, die er einem Propheten, der heute auf Erden lebt, nämlich Thomas S. Monson, übertragen hat. Ich bete darum, dass wir imstande sein mögen, uns an all der Fülle der Segnungen Gottes zu erfreuen. Im Namen Jesu Christi, Amen.
Meine lieben Brüder und Schwestern, diese zwei Konferenztage waren herrlich. Wir wurden von inspirierender Musik und wundervollen Gebeten erbaut. Unser Geist wurde durch Botschaften des Lichts und der Wahrheit gestärkt. An diesem Ostersonntag danken wir einmal wieder vereint und aufrichtig dem Herrn für unseren Propheten. Für jeden von uns stellt sich die Frage, welche Veränderung werde ich aufgrund dessen, was ich bei dieser Konferenz gehört und empfunden habe, in meinem Leben vornehmen? Wie werde ich mich ändern? Wie auch immer Ihre Antwort aussehen mag, möchte ich Sie einladen, sich auch darüber Gedanken zu machen, was Sie über den Sabbat denken und wie Sie sich an diesem Tag verhalten. Ich bin fasziniert von den Worten Jesajas, der den Sabbat als eine Wonne bezeichnet. Dennoch frage ich mich, ob der Sabbat für uns wirklich eine Wonne ist? Es ist schon viele Jahre her, dass ich den Sabbat das erste Mal als Wonne empfand. Ich war ein vielbeschäftigter Chirurg und der Sabbat wurde für mich zu einem Tag der Heilung. Am Ende der Woche waren meine Hände wund, da ich sie immer wieder mit Seife, Wasser und einer Bürste schrubben musste. Ich brauchte auch eine Pause von der Last eines anspruchsvollen Berufs. Der Sonntag gab mir die nötige Entlastung. Was wollte der Heiland damit sagen? Dass der Sabbat für den Menschen da ist, nicht der Mensch für den Sabbat. Ich glaube, er wollte uns deutlich machen, dass der Sabbat sein Geschenk an uns ist. Ein Geschenk, das uns wahrhaftig Ruhe von den Schwierigkeiten des täglichen Lebens verschafft und uns die Möglichkeit gibt, uns geistig und körperlich zu erneuern. Gott gab uns diesen besonderen Tag nicht, damit wir uns an ihm vergnügen oder alltägliche Arbeiten verrichten, sondern damit wir von unseren Pflichten ruhen und körperlich und geistig entlastet werden. Auf Hebräisch bedeutet das Wort Sabbat Ruhe. Der Zweck des Sabbats geht auf die Erschaffung der Welt zurück, als der Herr nach 6 Tagen Arbeit von seinem Schöpfungswerk ruhte. Später erhielt Mose durch Offenbarung die 10 Gebote, in denen Gott uns gebot, gedenke des Sabbats, halte ihn heilig. Der Sabbat diente dann später als Erinnerung an die Befreiung Israels aus der ägyptischen Knechtschaft. Das Wichtigste ist vielleicht, dass der Sabbat als ewiger Bund gegeben wurde, als ständige Erinnerung daran, dass der Herr sein Volk heiligen kann. Außerdem nehmen wir heutzutage am Sabbat vom Abendmahl im Gedenken an das Sühnopfer Jesu Christi. Wir gehen erneut den Bund ein, dass wir willens sind, seinen heiligen Namen auf uns zu nehmen. Der Heiland bezeichnete sich selbst als Herrn über den Sabbat. Es ist sein Tag. Er forderte uns immer wieder auf, den Sabbat zu halten oder ihn heilig zu halten. Wir unterstehen dem Bund, das zu tun. Wie halten wir den Sabbat heilig? Als ich noch sehr viel jünger war, beschäftigte ich mich mit Listen, die andere Leute darüber zusammengestellt hatten, was man am Sabbat tun oder nicht tun sollte. Erst viel später erfuhr ich aus den Heiligen Schriften, dass mein Verhalten am Sabbat und meine Einstellung ihm gegenüber ein Zeichen zwischen mir und meinem himmlischen Vater darstellen. Als ich das erkannt hatte, war ich nicht mehr auf Listen von Geboten und Verboten angewiesen. Wenn ich überlegte, ob eine bestimmte Tätigkeit am Sabbat angebracht war,
fragte ich mich einfach, welches Zeichen möchte ich Gott geben? Diese Frage machte meine Entscheidung, was den Sabbat betraf, völlig klar. Auch wenn die Lehre vom Sabbat alten Ursprungs ist, wurde sie doch in diesen letzten Tagen erneuert als Teil eines neuen Bundes mit einer Verheißung. Achten Sie auf die Macht dieses göttlichen Erlasses. Damit du dich selbst noch mehr von der Welt unbefleckt halten mögest, sollst du an meinem heiligen Tag ins Haus des Betens gehen und deine heiligen Handlungen darbringen. Denn wahrlich, dies ist der Tag, der dir bestimmt ist, von deiner Arbeit zu ruhen und dem Allerhöchsten deine Gottesverehrung zu entrichten. Und an diesem Tag sollst du nur mit Lauterkeit des Herzens deine Speise bereiten, damit dein Fasten vollkommen sei, damit deine Freude voll sei. Und insofern er dies alles mit Danksagung tut, mit fröhlichem Herzen und Angesicht, so gehört euch die Fülle der Erde. Stellen Sie sich das einmal vor. Denen, die den Sabbat heilig halten, ist die Fülle der Erde verheißen. Kein Wunder, dass Jesaja den Sabbat als eine Wonne bezeichnete. Wie können Sie sicher gehen, dass Ihr Verhalten am Sabbat zu Freude und Glück führt? Was können Sie zusätzlich dazu, dass Sie in die Kirche gehen, vom Abendmahl nehmen und Ihre Berufung treu erfüllen, noch tun, um den Sonntag zu einer Wonne zu machen? Welches Zeichen geben Sie dem Herrn, um Ihre Liebe für ihn auszudrücken? Am Sabbat haben wir die wunderbare Gelegenheit, unsere Familienbande zu stärken. Gott möchte schließlich, dass wir alle seine Kinder zu ihm zurückkehren. Als Heilige, die das Endowment empfangen haben, als Familien, die im Tempel an ihre Vorfahren, aneinander und an ihre Nachkommen gesiegelt wurden. Wir können am Sabbat Wonne empfinden, wenn wir unsere Kinder das Evangelium lehren. Die Verantwortung, die uns als Eltern obliegt, ist vollkommen klar. Der Herr hat gesagt, wenn Eltern in Zion Kinder haben und sie nicht lehren, die Lehre von der Umkehr, vom Glauben an Christus, den Sohn des lebendigen Gottes und von der Taufe und der Gabe des Heiligen Geistes durch Hände auflegen zu verstehen, wenn sie 8 Jahre alt sind, so sei die Sünde auf dem Haupt der Eltern. Vor einigen Jahren betonte die erste Präsidentschaft, wie wichtig es ist, wertvolle Zeit mit der Familie zu verbringen. Sie schrieb: Wir rufen die Eltern auf, sich nach besten Kräften zu bemühen, ihre Kinder in den Evangeliumsgrundsätzen zu unterweisen und zu erziehen. Dadurch werden die Kinder der Kirche nahe bleiben. Die Familie ist die Grundlage eines rechtschaffenen Lebens und keine andere Institution kann ihren Platz einnehmen oder ihre wesentlichen Aufgaben erfüllen und dieser von Gott gegebenen Verantwortung gerecht werden. Wir raten den Eltern und Kindern, räumen Sie dem Familiengebet, dem Familienabend, dem Evangeliumsstudium und der Unterweisung im Evangelium sowie sinnvollen Familienaktivitäten höchste Priorität ein. So sinnvoll und angemessen andere Anforderungen und Aktivitäten auch sein mögen, sie dürfen die von Gott übertragenen Aufgaben, die nur die Eltern und die Familie erfüllen können, nicht verdrängen. Wenn ich über diesen Ratschlag nachdenke, wünsche ich mir fast noch einmal ein junger Vater zu sein. Eltern haben heutzutage so viele wunderbare Hilfsmittel zur Verfügung, mit denen sie die Zeit, die sie als Familie verbringen, sinnvoller gestalten können. Sei es am Sonntag oder an anderen Tagen. Es gibt LDS.org, Mormon.org, die Videos zur Bibel, den Medienkanal der Kirche, das Archiv mit Bildern zum Evangelium, den Liahona, und mehr, viel mehr. Dieses Material ist den Eltern eine große Hilfe dabei, ihre heilige Pflicht zu erfüllen, ihre Kinder zu belehren.
Nichts ist wichtiger als rechtschaffene und bewusste Erziehung. Wenn Sie das Evangelium lehren, werden Sie mehr lernen. Auf diese Art hilft der Herr Ihnen, sein Evangelium besser zu verstehen. Er hat gesagt, ich gebe euch das Gebot, einander die Lehre des Reiches zu lehren. Lehrt eifrig, damit ihr noch vollkommener unterwiesen seid. In der Lehre, im Gesetz des Evangeliums, in allem, was das Reich Gottes betrifft. Solch ein Studium des Evangeliums macht den Sabbat zu einer Wonne. Diese Verheißung ist gültig, ungeachtet der Familiengröße und Zusammensetzung und des Wohnorts. Sie können am Sabbat aber nicht nur Freude empfinden, wenn Sie Zeit mit der Familie verbringen, sondern auch, wenn Sie sich der Familienforschung widmen. Es kann große Freude bringen, wenn Sie Familienmitglieder ausfindig machen, die Ihnen auf Erden vorangegangen sind, diejenigen, die nicht die Möglichkeit hatten, das Evangelium auf der Erde anzunehmen. Das habe ich selbst erlebt. Vor einigen Jahren beschloss meine Frau Wendy zu lernen, wie man nach Vorfahren forscht. Sie machte zunächst nur langsam Fortschritt, aber nach und nach merkte sie, wie einfach es ist, diese heilige Arbeit zu tun. Ich habe sie noch nie glücklicher gesehen. Auch Sie müssen nicht in andere Länder reisen. Sie müssen nicht einmal zu einem Center für Familiengeschichte fahren. Sie können zu Hause mit Hilfe eines Computers oder Mobilgeräts die Seelen ausfindig machen, die sich nach den heiligen Handlungen sehnen. Machen Sie den Sabbat zu einem Tag der Wonne, indem Sie Ihre Vorfahren ausfindig machen und sie aus dem Gefängnis der Geister befreien. Machen Sie den Sabbat zu einem Tag der Wonne, indem Sie anderen dienen, insbesondere denjenigen, denen es nicht gut geht oder die einsam oder bedürftig sind. Anderen Freude zu bereiten, wird auch Ihnen Freude bringen. Jesaja bezeichnet den Sabbat als eine Wonne und erklärte uns auch, wie wir ihn zu einem Tag der Freude machen können. Er hat gesagt, wenn du an meinem heiligen Tag keine Geschäfte machst, wenn du den Sabbat den Tag der Wonne nennst, den Herrn ehrst, indem du keine Gänge machst, keine Geschäfte betreibst und keine Verhandlungen führst, dann wirst du am Herrn deine Wonne haben. Am Sabbat keine Gänge zu machen, erfordert Selbstdisziplin. Vielleicht müssen Sie auf etwas verzichten, was Sie gern machen würden. Wenn Sie sich entschließen, am Herrn Ihre Wonne zu haben, werden Sie nicht zulassen, dass der Sabbat wie jeder andere Tag ist. Alltägliche Arbeiten und Freizeitaktivitäten können zu einer anderen Zeit stattfinden. Überlegen Sie einmal, wenn wir den Zehnten zahlen, geben wir dem Herrn 10% unseres Einkommens zurück. Wenn wir den Sabbat heilig halten, behalten wir ihm einen von 7 Tagen vor. Es ist also unser Vorzug, dem Herrn gleichermaßen Geld und Zeit zu weihen, ihm, der uns jeden Tag Leben schenkt. Der Glaube an Gott bewirkt, dass wir den Sabbat lieben. Der Glaube an den Sabbat bewirkt, dass wir Gott lieben. Ein heiliger Sabbat ist wirklich eine Wonne. Jetzt, am Ende dieser Konferenz, wissen wir, dass wir, wo auch immer wir leben mögen, den Gläubigen ein Vorbild sein sollen für unsere Familie, unsere Nachbarn und unsere Freunde. Wahre Gläubige halten den Sabbat heilig. Ich möchte mit den Abschiedsworten Moronis schließen, die am Ende des Buches Mormon schrieb, nämlich: Kommt zu Christus und werdet in ihm vollkommen und verzichtet auf alles, was ungöttlich ist. Und wenn ihr auf alles verzichtet, was ungöttlich ist, und Gott mit all eurer Macht, ganzem Sinn und aller Kraft liebt, dann werdet ihr durch die Gnade Gottes in Christus geheiligt.
mit Liebe im Herzen, sage ich Ihnen dies als mein Gebet, mein Zeugnis und meinen Segen. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Am Ende der Konferenz bedanken wir uns herzlich bei allen, die so fleißig daran mitgewirkt haben, diese Versammlung vorzubereiten. Wir danken denjenigen, die gesprochen und gebetet haben. Und wir danken auch ganz herzlich den Chören mit ihren Dirigenten und Organisten für die schöne und erbauliche Musik. Der Chor schließt nun die Konferenz mit dem Lied »Herr, ich will folgen dir«. Das Schlussgebet spricht danach Elder Koichi Aoyagi von den 70ern. Damit ist die Konferenz dann beendet. Unsere liebe Brüder und Schwestern und Freunde, möge der Vater im Himmel Sie segnen und behüten, bis wir uns im Oktober wiedersehen.
Our beloved,
unser geliebter Vater im Himmel, wir sind so dankbar für das große Opfer und die Wiederauferstehung deines Sohnes Jesus Christus. Wir danken dir für deine Liebe, für deine Gnade und für deine Segnungen und für das Sühnopfer. Wir bitten dich, dass du uns segnen mögest. Wir sind so überaus dankbar, dass wir wunderbare Lehren empfangen konnten bei dieser wunderbaren Generalkonferenz. Und bitte, hilf uns, dass wir in der Lage sind, das anzuwenden, was wir gelernt haben, in unserem alltäglichen Leben. Bitte segne Präsident Thomas S. Monson und die 12 Apostel und all die anderen Generalautoritäten. Und bitte segne auch all die Priestertumsführer und die Missionare und die Heiligen überall auf der Welt. Wir sind so dankbar für deine Liebe und deine Gnade und deine Segnungen, besonders für den Segen des Sühnopfers deines Sohnes Jesus Christus, Jesu Christi. Wir beten für all diese Dinge in Demut im Namen Jesu Christi. Amen.
This has been a broadcast of the
Dies war eine Übertragung von der 185. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.